Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. Und was wir in den letzten Tagen in China gesehen haben, ist, denke ich, auch historisch. Da hat sich der Abverkauf ja nochmal beschleunigt. Insgesamt eigentlich schon in den letzten 13, 14 Monaten ist es jetzt schon schlimmer als 2008. Ja, also das ist ein Kursverlust, der auf die 80% zugeht vom Top, ohne dass sich jetzt, sag ich mal, von den Unternehmensentwicklungen oder so wahnsinnig viel passiert ist. Klar, Wachstum kam so ein bisschen runter, aber es sind viele Firmen, kriegt man jetzt umsonst. Also der Cash ist mehr wert als die Börsenkapitalisierung, die die Firma hat. Viele Firmen notieren bei einstelligen KGVs. Also wir sind unter dem Niveau auch im China Internet vom Jahr 20 bis, sehen wir hier den Index, gab es noch gar nicht, ja, vor 2013. Und China ist ja doch sehr, sehr stark gewachsen die letzten 8 Jahre. Und es ist natürlich die Frage, ist das jetzt alles gerechtfertigt? Ist das die größte Chance, die man vielleicht in diesem Jahrzehnt als Value-Investor sieht? Denn in China sind ja auch Leute wie Charlie Munger, Monish Papprei investiert. Und wenn man halt auf die Zahlen guckt, dann sind das natürlich wahnsinnige Chancen, gerade im Vergleich zu den USA. Auf der anderen Seite ist dieser Abverkauf hat natürlich auch immer einen Grund. Und ich möchte 10 Gründe ein bisschen erklären, auch so ein Fazit, aber natürlich alles nur meine Meinung. Und wir sind aktuell in extrem volatilen Zeiten und wo es einfach sehr, sehr schwer ist zu schauen, was dann wirklich passiert und wie der Markt dann auch reagiert. Ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen und wenn man das jetzt eigentlich auch bis einfach 2010 auch hinnimmt, waren es ja sehr, sehr, zumindest bei uns im Westen, unbeschwerte und friedliche Jahre. Man hat immer noch im Kopf, sag ich mal, dieses BRIC, Emerging Market, holen auf, das Ende der Geschichte. Und ich glaube, das hätte auch so weitergehen können. Das war immer noch irgendwo so im Kopf drin. Das liegt letztendlich an zwei Leuten, Xi und Putin, die eigentlich im Kalten Krieg aufgewachsen sind und auf Konflikt oder parallele Systeme mehr aus sind, was doch jetzt auch immer halt klarer geworden ist. Ja, ich denke, die haben sich da auch anders entwickelt. Das hätte auch komplett anders gehen können, muss man auch sagen, wenn es andere Führer gewesen wären. Vielleicht wären sie auch irgendwann mal ersetzt, was natürlich ein extrem positives Szenario für die Welt ist oder wäre. Denn sie sind ja auch beide schon relativ alt. Und ich glaube, gerade auch in China, das wäre der erste Grund, wird halt auch in mir immer klarer. Man hat dann manchmal so ein bisschen, sag ich mal, vor vielen Sachen auch ein bisschen die Augen halt verschlossen, weil man gesagt hat, das ist China-interne Angelegenheit. Und es ist natürlich auch sehr, sehr beeindruckend, was China wirtschaftlich hinbekommen hat. Die sind ja uns ja technologisch, gerade Europa, in vielen Bereichen jetzt schon deutlich überlegen. Und das ist halt immer dann das zweischneidende Schwert. Will man darin investieren oder nicht? Und ich glaube, das ist halt das eine. Das ist so ein schleichender Prozess, der sich halt jetzt beschleunigt hat mit dem zweiten Thema, mit der möglichen Unterstützung von China. Wobei, das sind eigentlich jetzt aktuell noch Anschuldigungen von den USA. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass der Xi gewusst hat, dass Russland da was macht. Ja, der Putin hat ihm gesagt, ja, das sind wahrscheinlich in 2, 3 Tagen vorbei. Und er hat gesagt, ja, wir bleiben neutral. Jetzt kamen dann irgendwie Gerüchte auf, dass die irgendwie Waffenlieferungen oder andere Sachen unterstützen. Die USA haben das jetzt aber auch noch nicht bewiesen. Und auf dem Schlachtfeld sieht man jetzt noch keine chinesischen Produkte, eher sogar auf der ukrainischen Seite mit solchen Drohnen. Also das ist auch schwer einzuschätzen. Man muss aber auch ein bisschen die chinesische Perspektive da verstehen. Für die ist das halt ein Konflikt wie mit dem Irakkrieg. Die finden das per se wahrscheinlich auch nicht so gut, aber wollen da jetzt auch jetzt nicht sich von der USA rumschubsen lassen und sind es auch wenn Social Media in China sehr pro-russisch ist, mehren sich da auch die kritischen Stimmen. Wenn wir jetzt auf Putin setzen, der vielleicht in 2 Jahren weg ist und den Krieg verliert, ist das auch nicht so gut für uns. Ja? Und der Westen ist von der Wirtschaftskraft 20 Mal mehr. Das heißt, wenn da irgendwelche Sanktionen kommen würden, würde es auch China treffen. Und die Wirtschaft ist ja aktuell auch nicht mehr so stark. Das ist so das Dritte. mit Immobilienkrise, die das Bauland geht von den Preisen runter. Das wäre natürlich, und es steigen auch die Rohstoffpreise. China importiert ja viele Rohstoffe. Also das läuft natürlich dann auch nicht mehr so gut. Das vierte ist, war ja auch, sag ich mal, das Investmentthema, das regulatorischer Druck in 2022 abnimmt. Kann man jetzt auch so noch nicht sagen. Ich denke, es nimmt eher ab, aber es ist auch noch nicht komplett vorbei. Und jede kleine Nachricht wird natürlich dann in so einem Markt auch abverkauft. Kann man letztendlich auch noch nicht direkt einschätzen, aber da ist, glaube ich, immer noch die These valide, wenn man was macht, wovon der chinesische Staat was Positives hat, wie irgendwie Elektroautos, Drohnen oder so, sollte man sicher sein. Bei den anderen Sachen ist wahrscheinlich vielleicht immer noch gefährlich, wobei bei vielen, da ist halt auch dieser regulatorische Druck schon seit 3-4 Jahren da, wie irgendwie Kreditplattformen, das irgendwann ist halt dann auch mal durch. Ja. Das fünfte, was ja immer wieder aufkommt, sind diese Delisting-Sachen. Das muss man aber sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Und kann man auch jetzt nicht ganz erklären, weil die großen Firmen, die jetzt auch ja massiv abverkauft worden sind, die haben ja ein Zweitlisting in Hongkong. Plus, wenn es zu so einem Delisting kommt, hat man auch 2 Jahre oder so Zeit, entweder die Aktien zu verkaufen oder ein Zweitlisting in Hongkong anzustreben. Also da muss man auch sagen, und oft kann man es ja dann noch je nach Broker im O2C-Handel, also wie bei uns gibt es ja auch den Freiverkehr, aber halt nicht mehr die offizielle Börse, halt auch weiter etwas illiquider handeln. Also das ist eigentlich was, was jetzt auch, oft ist ja dann so, die Kurse machen die Nachricht nicht umgekehrt, sicherlich was, was jetzt nicht hilft, aber was jetzt auch nicht neu ist. Ich denke, was neu ist, sind die explodierenden Corona-Zahlen, gerade in Hongkong, und da hat auch China einen weiteren Fehler gemacht, dass sie zu stolz waren, irgendeinen westlichen Impfstoff da zu nehmen. Also die Leute sind da deutlich schlechter geschützt und die Mortalitätsraten sind da höher. Und diese No-Covid-Strategie wird halt auch immer mehr deutlich. Das war am Anfang populär, aber ist halt auch falsch. Da werden ganze Provinzen, sag ich mal, geschlossen. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf unsere Lieferketten, was natürlich auch nicht positiv ist. Das siebte ist, nach solchen starken 2008er Kursverlusten, es gab ja viele Hedgefonds, die da in diesen Aktien auch drin waren. Die haben Margin Calls, wahrscheinlich auch Privatanleger, und dann werden diese ganzen Sachen einfach verkauft. Es gibt dann Abflüsse, also da sind wir schon in der Kapitulationsphase, die müssen dann einfach verkaufen, was oft dann auch Chancen war, in diesem Umfeld dann zu kaufen, zumindest in der Vergangenheit im Westen. Ne? Das neunte ist jetzt, da merkt man auch, wie eigentlich sinnlos oft Sell-Side-Analysten sind, die eigentlich immer zum Kauf raten, und jetzt nach -80% raten sie zum Verkauf von der gesamten Branche, weil es keinen Valuation-Support gibt. Das ist natürlich ein Problem bei China-Aktien. Normalerweise, wenn Aktien halt so stark runterkommen, kommen halt Value-Anleger und kaufen das. Die kommen auch ein bisschen. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, bei jedem Verkauf zum Liquid Braus gibt es ja einer, der kauft. Und Charlie Munger, der davor auch sehr, sehr stark zum Beispiel Alibaba nachgekauft. Aber sie kommen halt deutlich weniger als bei US-Aktien, weil einfach viele China überhaupt nicht anfassen wollen. Was ich auch verstehe, ja, aber es ist halt die Frage, wie es sich entwickelt, ne? Weil auf Sicht von 5 bis 10 Jahren wird China neben der USA zur zweiten Weltmacht sein. Ja, aber das ist natürlich auch wieder ein Thema. Und das zehnte, was halt dafür, der Krieg von der Ukraine hat uns als gezeigt, das Taiwan-Risiko ist real, was dann passiert, was dann mit Russland-Aktien passiert ist. Auf der anderen Seite ist eigentlich das Taiwan-Risiko jetzt niedriger geworden, es ist nur sichtbarer geworden, weil das ist ja bis jetzt ein ziemlicher Misserfolg dort, und die Chinesen sind auch, denke ich, sehr überrascht von der sehr harten und schnellen Reaktion des Westens, und ich denke, sie haben sich bis jetzt normal auch rational verhalten, gerade, sag ich mal, die Riege von den Technokraten. Ich bin natürlich da jetzt auch kein China-Experte, aber wenn man sich das anschaut, wäre jegliche militärische Eskalation gegen Taiwan, würde sich von den Zahlen ein extremes Minusgeschäft. Und China ist ja eigentlich auch dadurch ausgerichtet, sie wollen, dass sie eine mittelmäßig vermögende Gesellschaft werden. Und das wäre dem dann auch kontraproduktiv und müssen natürlich auch ihre eigene Bevölkerung da happy halten. Und so ein Krieg wäre da auch ein großes Risiko, aber man kann es natürlich auch immer nie komplett ausschließen. Aktuell gibt es, ich glaube, wenn es da Pläne geben würde, hätte man da schon was mitbekommen, weil wir sehen, ja, bei den Russen wussten wir es letztendlich ein halbes Jahr vorher, dass sich Truppen angesammelt haben und die logistisch ist, glaube ich, so eine Marine Invasion noch mal schwieriger und das Risiko ist noch größer, dass Japan und USA eingreifen, die militärisch doch noch sehr, sehr stark sind. Ja, das sind, denke ich, so die 10 Gründe. Jetzt so ein bisschen mein Fazit. Ne? Muss natürlich jeder irgendwie selber wissen und man sollte, glaube ich, halt, wenn man China macht, das mit einem relativ niedrigen Prozentbereich machen. Ja? Und mein Fazit ist, wenn wir es jetzt so durchgehen, ja, wenn es eigentlich alle Sachen sind eher auch temporär, also es ist so schlimm, dass es nur besser werden kann. Oder wenn es schlimmer werden kann, dann sind wir irgendwie halb im dritten Weltkrieg. Und ehrlich gesagt, dann ist es auch egal, ob der jetzt dann 5 oder 10% China-Exposure hat, was dann irgendwie weg wäre. Das ist halt so ein bisschen die Sichtweise. Wenn man glaubt, es wird mal wieder zum Besseren, dann sind das vielleicht die Einstiegschancen eines Jahrzehnts. Ansonsten natürlich nicht, aber dann hat man wahrscheinlich andere Probleme als sein Portfolio. Und ja, das ist wirklich schon sehr, sehr krass, was da passiert. Was sind ein bisschen eure Gedanken dazu? Das waren so die 10 Erklärungen. Kurzfristig ist es irgendwie in 3 Tagen minus 30, habe ich auch selten gesehen. Da soll es dann auch irgendwann vielleicht auch mal eine Entspannung geben. Weil das Ukraine-Thema, glaube ich, das wird auch jetzt irgendwann auf eine Entscheidung dann zulaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.